Wir haben eigentlich alles in der Hand, um das Ruder noch rumzureißen.
Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Lage. Heute wollen wir über den Klimawandel und seine Folgen sprechen, insbesondere natürlich mit Blick auf Klimakrisen als Migrationsursache und als sicherheitspolitische Herausforderung. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist Frau Dr. Kira Finke, Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik bei der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, und Co-Vorsitzende des Beirats der Bundesregierung Zivile Krisenprävention und Klimafolgenforschung. Schönen guten Tag, Frau Dr. Finke. Schön, dass es geklappt hat.
Hallo.
Frau Dr. Finke, Migration ist ein großes Thema, das hierzulande auch gerne politisch aufgeladen im Diskurs steht, genau wie auch der Klimawandel. Wenn wir aktuelle Migrationsbewegungen sehen Richtung Europa, sehen wir da auch schon Fluchtbewegungen, die direkt oder vielleicht auch indirekt auf den Klimawandel zurückzuführen sind?
Also wenn man sich Klimawandel und Migration anschaut, dann sieht man da schon Zusammenhänge. Es betrifft aber derzeit vor allem die Binnenmigration, also die Migration innerhalb von Ländern. Das heißt also Menschen, die aufgrund von Klimafolgen wie Extremwetterereignissen, also Stürme, Dürren, Überflutungen migrieren müssen, tun dies vor allem in die nächstgelegene Stadt, möglicherweise in ein Nachbarland, aber sie migrieren weniger häufig über weite Distanzen. Das hat erstmal damit zu tun, dass Menschen gar nicht so weit weg möchten. Und es hat damit zu tun, dass sie das auch zum Teil gar nicht können, weil sie keine finanziellen Mittel haben, weil sie nicht den richtigen Pass haben, der es ihnen erlaubt, über Grenzen hinweg zu migrieren. Und ich finde aber den ersten Punkt, also den Punkt dazu, was Menschen sich eigentlich wünschen, wenn sie von einer Naturkatastrophe betroffen sind, entscheidend. Denn die meisten möchten in ihrer Heimat bleiben. Und das sehen wir auch bei uns in Deutschland. In Bayern hatten wir schwerwiegende Überflutungen. Im Ahrtal hatten wir schwerwiegende Überflutungen in Niedersachsen. Und die Menschen bauen ihre Häuser möglichst dort auf, wieder auf, wo sie vorher gewohnt haben. Die ziehen deswegen jetzt nicht über nationale Grenzen hinweg woanders hin, sondern das Bedürfnis ist da, die Dorfgemeinschaft zum Beispiel wieder entstehen zu lassen, dort, wo sie vorher noch intakt war. Und das ist für Menschen auch im globalen Süden jetzt nicht anders. Obwohl sie natürlich oft sehr viel weniger Mittel zur Verfügung haben als wir in Deutschland für den Wiederaufbau, weil es bei uns zum Beispiel Versicherungen oder staatliche Hilfen gibt.
Wenn wir mal in die Geschichte zurückblicken, gab es klimabedingte Migrationswellen auch schon in der Vergangenheit? Gibt es da Spuren, Belege für in der Geschichte?
Also wenn ich über Klimawandel und Migration spreche, dann spreche ich eigentlich immer über eben den Aspekt des anthropogenen Klimawandels, also des menschgemachten Klimawandels, die globale Erwärmung, die wissenschaftlich erwiesen ist, schon seit vielen Jahrzehnten und die sich immer weiter fortsetzt. Und weil wir eben mit den globalen Treibhausgasemissionen noch nicht runtergehen in dem Maße, in dem es nötig wäre, um diese Erwärmung zu begrenzen. Und wenn man sich jetzt aber sozusagen Wetterereignisse oder langfristige klimatische Trends anschaut, natürlich gab es auch in diesem Zuge auch Wanderbewegungen von Menschen. Das sind aber oft ganz unterschiedliche Kontexte gewesen. Was wir jetzt erleben, ist eben von einer ganz anderen Qualität. Erstmal haben wir einen sehr rapiden Wandel. Das Klima ändert sich eben durch den Eintrag von Treibhausgasen wie Kohlenstoffdioxid zum Beispiel in der Atmosphäre sehr, sehr schnell. Das sind keine langsamen Veränderungen, wie sie im Erdzeitalter sonst voranschreiten. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass heute wir eine sehr viel größere Bevölkerungsdichte auf der Welt haben. Wir haben viel mehr Menschen, die den Planeten Erde besiedeln. Und wir haben wenig Gebiete, die noch unbesiedelt sind. Und diese sind oft unbesiedelt, entweder weil sie schlecht geeignet sind, zum Beispiel für Bebauung oder landwirtschaftliche Nutzung, oder weil sie von ihrer Ökosystemdienstleistung, also von ihrer Biodiversität, sehr, sehr schützenswert sind und die auch nicht weiter zersiedelt werden sollten. Ja? Und deswegen ist die Migration, die sich jetzt vollzieht und über die wir eben sprechen im Kontext von Klima und Migration, einer ganz anderen Natur, einer ganz anderen Charakteristik als zum Beispiel Migrationsbewegungen, die sich möglicherweise historisch auch in der Entwicklung des Homo sapiens verändert haben. Um das nochmal so zu veranschaulichen, den Homo sapiens gibt es seit 300.000 Jahren vielleicht, das sind so die Schätzungen, und der Kohlenstoffdioxidgehalt in der Atmosphäre war noch nie so hoch in diesem ganzen Zeitraum. Also das heißt also, wir sind quasi in einer völlig veränderten Atmosphäre, in einem völlig veränderten Erdsystem inzwischen, wo sich eben auch Dinge ganz anders abspielen können. Und wir erleben jetzt eben die ersten Anzeichen dieser Veränderung, die sich eben in den sehr starken Extremwetterereignissen niederschlagen. Also das sehen wir sowohl in Deutschland als auch in anderen Teilen der Welt. Alle Menschen, die Nachrichten sich anhören, erleben das immer wieder, dass kaum ein Tag vergeht, ohne dass neue Berichterstattung über Wetterextreme erfolgt.
In Deutschland haben wir ja noch das Glück, wir haben zwar Starkwetterereignisse, aber wir leben ja noch in einer relativ moderaten Klimazone, dass wir also nicht von den ganz großen Dürren oder vielleicht den riesigen Überschwemmungen betroffen sind, mit Ausnahmen. Welche Regionen in der Welt sind denn besonders gefährdet, vielleicht in naher Zukunft sogar unbewohnbar zu werden? Ich denke natürlich so an Länder, vielleicht an die Region, an die Sahelzone, die ja immer trockener wird, aber auch an Regionen wie Bangladesch oder Indonesien, wo man sieht durch den Anstieg der Meeresspiegel, dass da ja auch Lebensräume auf perspektivisch nicht bewohnbar mehr sein werden. Wo sehen Sie die größten Risikoregionen, in welchen Teilen der Welt?
Genau, Sie liegen da schon ganz richtig, dass zum Beispiel flachliegende Gebiete, also deltaische Gebiete wie zum Beispiel die Bay of Bengal, also Bangladesch, auch Teile Indiens, da stark betroffen sind. Auch andere Flussdelta sind eben sehr, sehr schwer betroffen vom Meeresspiegelanstieg, aber auch flachliegende Kleininselstaaten, deren gesamtes Staatsgebiet bedroht ist, weil sie sich eben nur wenige Meter über dem Meeresspiegel erheben und dann eben durch den Meeresspiegelanstieg bedroht werden, sowohl in ihrer territorialen Integrität als auch in ihren Vorräten von zum Beispiel Trinkwasser. Und das kann eben schon bevor quasi alles permanent überschwemmt wird, können eben deren Frischwasser, deren Trinkwasserreserven durch sukzessive Überschwemmungen auch versalzen. Und dann sind sie eben komplett abhängig entweder von Entsalzung, die eben auch teuer sein kann oder komplex sein kann, oder energieintensiv sein kann, oder eben von Regenwasser. Und das erschwert eben landwirtschaftliche Arbeit, erschwert das Leben etc., sodass dort auch schon eine Unbewohnbarkeit quasi de facto früher eintreten könnte, bevor alles überschwemmt ist, permanent. Und dann natürlich Gebiete um den tropischen Gürtel, wo es sehr heiß und sehr feucht ist. Da kann es eben dazu kommen, dass es einfach zu heiß und zu feucht ist, als dass man dort sich im Freien länger aufhalten kann. Das hat was mit den Grenzen unseres Körpers zu tun. Das ist übrigens auch was, was aus der Militärforschung letztendlich entstanden ist. Aus den USA gab es viele Studien vor vielen, vielen Jahrzehnten zu den Belastbarkeiten vom menschlichen Körper unter verschiedenen Bedingungen. Also es ist eben nicht nur die Temperatur. Und man merkt das ja selbst im Sommer in Deutschland, ne, wenn es heiß und trocken ist, ist es was anderes, als wenn es heiß und feucht ist. Das schlägt sich ganz stark auf den eigenen Körper nieder. Und das hängt auch eben damit zusammen, dass man, wenn es eben heiß und feucht ist, man durch Schwitzen nicht mehr so stark seine Körpertemperatur regulieren kann und dieser Kühlungseffekt nicht eintritt. Und das sind dann eben so die Grenzen der Belastbarkeit von Menschen, die dann auftreten können. Wenn wir über das Thema Unbewohnbarkeit sprechen, dann ist eben, ich finde wichtig zu verstehen, dass es eben ein Mix aus verschiedenen Aspekten ist. Also einmal, wie schwer sind die Klimafolgen? Ja, also wie schwer sind die Stürme, die auftreten? Wie häufig kommen die oder die Dürren? Ja, wie oft tritt so ein Extremereignis ein? Und dann die andere Frage ist, wie viel Kapazitäten habe ich in einem Land, in einer Region, in einer Gemeinschaft, um mit diesen Folgen umzugehen. Ja, also wir sind ja in der menschlichen Zivilisation sehr weit vorangeschritten und können auch Gegenden bewohnbar machen, die sehr widrig sind. Ja. Und man stellt sich jetzt das Beispiel der kleinen Inselstaaten vor. Natürlich könnte man sich alles Mögliche vorstellen von irgendwie schwimmenden Inseln, die dann irgendwie eine Bewohnbarkeit gewährleisten. Aber ich muss ja das technologische und das finanzielle Kapital aufbringen, um diese Anpassungsmaßnahmen dann auch umzusetzen. Und daran wird es eben scheitern vielerorts, weil schlicht das Geld fehlt. Wir merken es ja selbst in Deutschland, knappe Haushaltsmittel, das Ahrtal wieder aufzubauen, hat 30 Milliarden gekostet. In Bayern wurden jetzt gerade mal 100 Millionen als Nothilfe für die Überflutung bereitgestellt. Auch die Abwicklung dieser Gelder ist oft sehr schwierig. Und man sieht eben, das alles kostet sehr, sehr viel Geld, dieser Wiederaufbau. Auch die Anpassungsmaßnahmen kosten Geld. Und je schwerer die Klimafolgen werden, desto mehr Geld müssen wir natürlich aufwenden, um Gebiete wieder aufzubauen oder sie zu schützen. Wobei Schützen natürlich immer günstiger ist. Aber selbst beim Schutz, wenn wir es nicht schaffen, die Klimakrise einzudämmen, dann werden uns die Kosten über den Kopf wachsen. Und das wird dann eben bedeuten, dass wir auch immer schwierigere Entscheidungen treffen müssen. Welche Gebiete halten wir bewohnbar und welche Gebiete werden aufgegeben perspektivisch für die menschliche Bewohnung? Da spielen natürlich alle möglichen Faktoren eine Rolle. Wirtschaft, kulturelle Orte, ja, also stehen dort religiöse Stätten, die erhalten werden müssen, etc. Und das sind natürlich sehr, sehr schwierige Fragen, denen sich aber jetzt nun viele Länder, die eben schwerer noch betroffen sind als wir, immer mehr annähern, diesen Fragen, weil sie eben vor immer desaströseren Naturkatastrophen stehen und diesen Wiederaufbau und auch den Schutz vor zukünftigen Naturkatastrophen eigentlich nicht mehr finanzieren können.
Sagt ja, es gibt sicherlich dann Regionen, wo man sich die Frage stellen muss, wie kann man die schützen, dass sie bewohnbar bleiben und was kann man tun, dass sie bewohnbar bleiben. Aber es ist ja auch absehbar, dass es bestimmte Regionen wahrscheinlich gibt, die nicht mehr bewohnbar sein werden, weil eben auch, ich sag mal, die notwendigen Mittel finanziell vielleicht nicht da sind, um die Folgen dann des Klimawandels zu bewältigen und diese Gebiete zu schützen. Dort würde es dann wahrscheinlich dann ja auch wieder zu Fluchtbewegungen, zu Migrationswellen kommen. Wie Sie sagten, wahrscheinlich erstmal als Binnenflüchtling erstmal in den jeweiligen Ländern. Aber viele dieser Länder haben ja auch nicht die Möglichkeit, selbst, ich sag mal, die Binnenflüchtlinge aufzunehmen. Und da kann man ja davon vielleicht ausgehen, dass es da auch Migrationsbewegungen in Richtung, ich sag mal, über die Grenzen hinweg geben wird. Nun haben wir immer, ich sag mal, wenn wir vom Flüchtling an sich gesprochen haben, haben wir das immer in der Regel im Sinne der Flucht von Menschen vor politischer Verfolgung oder von Kriegen gesehen, vor denen die Menschen fliehen, oder aber auch vor, ich sag mal, wirtschaftlichen Problemen. Braucht es vielleicht eine neue Definition für den Begriff der schutzsuchenden Menschen, der Flüchtlinge, eben für jene Menschen, die fliehen, weil ihre Heimat aufgrund des Klimawandels und der Folgen des Klimawandels unbewohnbar wird? Ich denke mal auch vielleicht im Sinne der Genfer Konvention, weil diese Menschen, die aktuell, ich sag mal, vielleicht aus klimabedingt irgendwo ihre Heimat verlassen, werden ja hier wahrscheinlich eher als fast schon, würde ich sagen, als wirtschaftliche Flüchtlinge gesehen, weil sie dort hier eben ihren täglichen Broterwerb nicht mehr nachgehen können. Wahrscheinlich auch sogar dort nicht mehr leben können. Aber müsste man vielleicht dort auch einen neuen Begriff finden für Klimaflüchtlinge?
Genau, also ich glaube, dass dieser Flüchtlingsbegriff ist eben sehr eng definiert und deswegen findet er eigentlich keine Anwendung im Bereich im Kontext des Klimawandels. Der Flüchtlingsbegriff ist eben durch die eben von Ihnen genannte Genfer Konvention definiert und diese definiert eben geflüchtete Personen über das Momentum der Verfolgung, also um Schutz zu beantragen unter dieser Norm der Genfer Konvention, muss man in irgendeiner Form zum Beispiel politisch verfolgt werden und das auch nachweisen können, also individuell nachweisen können, um dann Schutz zu erhalten. Und das ist sozusagen der Grundpfeiler des Flüchtlingssystems. Aber es gibt natürlich auch andere Formen, wie zum Beispiel subsidiären Schutz, den oft auch Personen erhalten, die auch einfach aus Kriegsgebieten fliehen oder eben einen temporären Schutz aus anderen Gründen erhalten. Und das ist eben wichtig zu verstehen, dass eben die Menschen, die aufgrund von Klimafolgen migrieren, eben nicht unter diese Kategorien fallen und eben deswegen vor die Situation gestellt sind, dass sie eigentlich keinen Anspruch haben auf Schutz. Es gibt eine Norm, die Norm des, der Nicht-Zurücksendung oder Nicht-Zurückweisung, das Non-Refoulement, was eben etabliert, dass Menschen nicht in, sobald sie eben in einem Land sich aufhalten, wo sie Schutz erhalten wollen, nicht in ein Land zurückgeschickt werden können, wo ihnen Gefahr für Leib und Leben droht. So, und das könnte eine Rolle, wichtige Rolle spielen als bestehende Norm, um eben Menschen Schutz zu gewährleisten, deren möglicherweise gesamtes Staatsgebiet vom Klimawandel betroffen sind und wo ihnen wirklich auch physische Risiken drohen. Also in diesen extremen Fällen könnte das noch mehr Anwendung finden, auch in Zukunft schon unter den bestehenden Rechtsnormen. Aber Ihre Frage ging jetzt auch dahin, so, wo müsste es sich eigentlich hin entwickeln? Mhm. Und da stimme ich Ihnen schon zu, dass es da eine Weiterentwicklung bedarf. Und ich finde auch, dass das eine sehr wichtige Debatte um die Gerechtigkeit auch dann ist. Weil aus meiner Perspektive ist es so, dass Menschen, die aufgrund von Klimafolgen fliehen, einen Schutzanspruch erhalten müssten, einfach weil sie oft wenig zu dem Klimawandel beigetragen haben, während Menschen in Industriestaaten wie wir selbst deutlich mehr zum Klimawandel beitragen, auch unfreiwillig. Also man ist ja da in gewisser Weise auch nur Teil eines größeren Systems. Aber es wird zumindest billigend in Kauf genommen, dass wir mit dem Verbrennen fossiler Energieträger einfach Lebensgrundlagen zerstören. Das ist eine ziemlich unangenehme Wahrheit. Das möchte keiner von uns. Also keiner setzt sich irgendwie ins Auto, um damit einen kleinen Inselstaat untergehen zu lassen, sondern um damit von A nach B zu kommen. Aber es ist eben dieser katastrophale Nebeneffekt. Und aus diesem Nebeneffekt ergibt sich eben aus meiner Perspektive schon eine gewisse Minimalverantwortung darüber, dass Menschen dann, die darunter schwerst zu leiden haben unter diesen Veränderungen, dann auch eine Basisversorgung und ein Schutzanspruch gewährt wird, gerade in Fällen, wo eben das gesamte Staatsgebiet betroffen ist, wo eben keine Umsiedlung mehr möglich ist. Aber auch die Frage, wie ist eigentlich das Recht zu bleiben, zu bewerten, spielt hier eine Rolle. Also viele Menschen wollen halt nicht aus ihren Gebieten ziehen. Man möge sich mal vorstellen, man müsste selbst irgendwie seine Heimat verlassen aufgrund von schwersten Klimaveränderungen. Das ist ja was, was viele Menschen einfach nicht möchten. Und wie kann man es eigentlich denen ermöglichen, zu bleiben, die wollen? Und wie kann man es, wenn es einfach zu gefährlich wird, Menschen ermöglichen, zu migrieren? Und das sind so zwei Fragen, die einfach bisher ungelöst sind und wo auch natürlich dann definitorische Fragen dranhängen, weil es natürlich einer engen Definition bedarf, um dann auch einer bestimmten Gruppe, einer abgrenzbaren Gruppe sozusagen, auch dann entsprechend Schutz zu gewähren und auch bestimmte Dienstleistungen dann auch zur Verfügung zu stellen. Hm.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, es ist ja der industrialisierte Westen, der die Klimakrise, ja ich sag mal, wenn nicht vollends verursacht, aber so dann auch doch deutlich verschärft hat, zumindest in den vergangenen Jahrzehnten. Und die Probleme nehmen ja auch nicht ab. Wir haben ja, ich sag mal, aufstrebende Nationen, wohlstandshungrige Nationen. Ich denke da zum Beispiel an China oder an Indien, die gewaltige Wachstumsraten haben. Und die jetzt einen gewissen Wohlstand erreichen, anstreben. Kann man überhaupt so etwas wie Klimagerechtigkeit erreichen, ohne dass wir unseren eigenen Wohlstand komplett aufgeben müssen und ohne dass denn solchen Staaten wie Indien oder China zuvor enthalten, die zu Recht sagen, Leute, ihr habt jetzt jahrzehntelang auch auf unsere Kosten in jeder vielerlei Hinsicht euren Wohlstand aufgebaut und jetzt wollt ihr uns einen erzählen von wegen Klimapolitik und ihr müsst auf euren Wohlstand verzichten. Bekommen wir sowas hin wie Klimagerechtigkeit?
Also die Grundannahme Ihrer Frage ist leider falsch, weil man unter einem Emissionsszenario, was sich einfach immer weiter in eine Klimakrise fortschreibt, also wo wir weiter den Klimawandel befeuern, dass unter diesem Szenario Wohlstand möglich wäre, für Deutschland ist ausgeschlossen. Das heißt also, die Umkehrannahme Ihrer Frage also ist nicht richtig. Das, also mit dem Klimawandel können wir unseren Wohlstand nicht halten. Nur über den Klimaschutz können wir es schaffen, unseren Wohlstand zu sichern. Ja, und, aber natürlich hängen da auch andere Länder dran, wie zum Beispiel China oder Indien. Ich finde es aber erstmal wichtig, in den Fokus zu nehmen, dass es natürlich in Deutschland einfacher ist, die deutschen Emissionen zu senken und nicht die chinesischen. So, und dass wir da auch wirklich, ich meine, wir sind in Europa der größte Emittent, ja, also Deutschland führt da die Spitze an, haben natürlich auch eine starke Wirtschaftsleistung, haben auch viel geschafft, schon im Klimaschutz. Aber es ist eben auch eine historische Verantwortung daraus aus meiner Sicht erwachsen. Und dann China und Indien würde ich jetzt mal getrennt betrachten. China hat quasi sehr, sehr stark sich karbonisiert. Also sie haben sehr, sehr schnell aufgeholt, hatten lange geringe Emissionen, haben jetzt sehr, sehr hohe Emissionen, die aber momentan möglicherweise schon quasi am Scheitelpunkt sind. Also wo es möglicherweise jetzt, da gibt es erste Anzeichen dafür, dass die Emissionen langfristig jetzt anfangen werden zu sinken. Und China ist ja auch sehr, sehr stark eingestiegen in die erneuerbaren Energien und in die erneuerbaren Technologien, woraus für uns auch wieder, also für uns als Bundesrepublik auch wieder weitere wirtschaftliche Fragen auftauchen, zum Beispiel im Bereich der E-Mobilität. Da hat China innerhalb von wenigen Jahren quasi ist an uns vorbeigezogen, was Exporte von E-Mobilität betrifft. Und das ist möglicherweise für uns ein großes wirtschaftliches Problem. Und auch in anderen Sektoren, wie zum Beispiel bei den Solarpanelen, hat China eben eine ganz große Marktdominanz. Und hier sollten wir eben aufpassen und versuchen, innovativ genug zu bleiben, um eben in dieser neuen Ökonomie, die zwangsläufig entstehen wird, die Klimafolgen einfach immer schwerwiegender werden und der Handlungsdruck eben immer höher wird, um sich eben dort zu behaupten. So, das vielleicht zu China kurz. Also China auf jeden Fall ein wichtiger Akteur. Wir brauchen da auch Druck, dass, hier Emissionen gesenkt werden, dass auch der Kohleausstieg dort vereinbart und etwas schneller vorangebracht wird. Das ist sehr wichtig, aber wir haben da auch nur einen begrenzten Einfluss. Und dann jetzt zu Indien. Indien ist wiederum in einer ganz anderen Situation. Die haben ganz, ganz geringe Pro-Kopf-Emissionen, also viel geringer als in Deutschland. Und hat aber eine sehr große Ungleichheit im Land. Es gibt eine sehr wohlhabende Elite, es gibt auch eine starke und wachsende Mittelschicht, die ähnliche Konsumverhalten haben wie bei uns in Deutschland zum Beispiel. Und sie haben eben sehr, sehr viele Menschen, die extrem arm sind, die auch zum Teil gar nicht komplett angeschlossen sind an das Stromnetz, die unterversorgt sind etc., woraus sich dann eben auch diese niedrigen Pro-Kopf-Emissionen ergeben. Und hier, und Indien ist eben auch sehr, sehr stark abhängig von der Kohle und ist aber gleichzeitig eben auch sehr schwer betroffen von Klimafolgen. Und das sozusagen zu entwirren und da auch strategische Partnerschaften einzugehen, um deren Transformationen zu stärken, das, denke ich, ist ein wichtiger Weg vorwärts. Und natürlich braucht Deutschland da Partner. Und deswegen gibt es ja auch die internationalen Klimaverhandlungen, wo man eben versucht, alle mitzunehmen, selbst die Ölstaaten mitzunehmen in völkerrechtlichen Abkommen, um eben dann auch letztlich eine Veränderung herbeizuführen. Und da ist der Fortschritt langsam, aber es gibt einen Fortschritt. Und hier kommt es eben darauf an, dass Staatengruppen, wie zum Beispiel Deutschland, dann auch mit anderen Staaten vorangeht über Partnerschaften.
In der Sicherheitspolitik steht ja aktuell, sind ja alle Augen gerichtet, ich sag mal, auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, auf den Nahostkonflikt, auf den Krieg im Gazastreifen. Die Bundeswehr hat ja einen Schwenk auch vollzogen, ist ja von den großen Auslandseinsätzen weg, also in Mali, in Afghanistan, und besinnt sich jetzt wieder auf Landes- und Bündnisverteidigung. Wie ist da Ihre Einschätzung vielleicht zum Schluss als letzte Frage? Ist es denkbar, dass wir in Zukunft wieder mehr von diesen Out-of-Area-Einsätzen der Bundeswehr sehen? Klimabedingte Einsätze? Wird es sowas geben? Könnte es sowas geben in Zukunft?
Also der Bedarf an dieser technischen Zusammenarbeit und technischer Hilfe, ja, so, also klassische Arbeit, die eigentlich eher das THW macht, diese Art von Einsätzen, der Bedarf daran wird zumindest zunehmen. Und das wird sowohl Länder im globalen Süden als auch unsere eigenen Länder betreffen, wie sozusagen welche Art von Akteuren dann dort aktiv ist, ob das das Militär ist, ob das eher Entwicklungs- oder humanitäre Hilfe, Akteure der humanitären Hilfe sind, das ist, denke ich, offen. Es kommt auch darauf an, wie schnell wir es schaffen, sozusagen frühzeitig aktiv zu werden, um eben dann Gewalthandlungen noch zu verhindern. Ja, also die Hoffnung ist ja, dass man stark genug auf Prävention setzt, also im Kontext des Klimawandels, Emissionsminderung, Klimaanpassung, aber dann auch so Dinge wie friedensfördernde Mediation, also klassische Krisenprävention, sodass eben so Interessenskonflikte um knappe Ressourcen nicht in Gewalthandlungen umschlagen. Und dann muss man eben sehen, wie stellt sich die Bundeswehr zukünftig auf? Wird sie mehr Kapazitäten auch haben, um mit nicht traditionellen Sicherheitsrisiken umzugehen, wie zum Beispiel auch in der Pandemie, wo ja viel auch Logistik einfach durch die Bundeswehr passiert ist? Oder sagt man, nein, wir wollen das einfach getrennter haben und diese Kapazitäten sollten woanders angesiedelt sein und woanders verstärkt werden? Oder sagt man, man hat eine stärker hybrid angelegte Bundeswehr, die eben auch bei eben der Katastrophenhilfe etc. stärker zukünftig, noch stärker involviert ist.
Ganz zum Schluss, sind Sie eher optimistisch oder pessimistisch auf den Klimawandel bezogen jetzt und auf die Möglichkeiten, die wir haben, dem entgegenzuwirken?
Also das ist wirklich eine schwierige Frage, weil natürlich der Ausblick und die wissenschaftliche Faktenlage auf eine sehr pessimistisch stimmende Zukunft weisen. Aber ich denke, wir haben eigentlich alles in der Hand, um das Ruder noch rumzureißen. Ja, also wir haben die erneuerbaren Energien, wir haben die Innovationskraft in Deutschland, wir haben Menschen, die auch bereit sind, was zu verändern. Ja? Und wir haben eben auch die Möglichkeit, das in einen Wohlstandsmotor umzuwandeln, um nochmal auf Ihre vorherige Frage zurückzugreifen. Und dadurch eben auch ein gutes Leben in Deutschland weiterhin abzusichern. Und diese Sehnsucht, diese großen Probleme zu bewältigen, die wird einfach immer größer. Und ich denke, dass wir es schon umsetzen können, das auch dann tatsächlich zu realisieren und Vorschläge auch gesamtgesellschaftlich tragfähig zu machen. Das ist ja das, was in letzter Zeit einfach oft gescheitert ist, dass es immer wieder Ansätze gab, um Dinge auch bei uns im Land, Emissionen zu senken, dass diese aber möglicherweise von der Kommunikation oder auch im politischen Diskurs einfach so stark polarisiert wurden, dass man das Gefühl hatte, es gibt ja eigentlich keinen gemeinsamen Nenner mehr, obwohl vielleicht viele sich auch wünschen würden, wie auch Teil dieser Polarisierung dann wurden, das Problem eigentlich schon zu lösen. Nur dass eben die Belastungen möglicherweise zu ungleich verteilt sind. Aber ich denke, das sind alles Dinge, die wir bewältigen können und für die es genügend auch schlauer Köpfe in Deutschland gibt, um das zu tun.
Wunderbar. Frau Dr. Finke, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und ich denke mal, dann wünschen wir uns allen alles Gute und viel Erfolg bei dieser gewaltigen Aufgabe, die noch auf uns wartet und auf uns alle wartet, wie es aussieht. Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke.